Nordwestradio unterwegs. Kontrovers, kritisch und live.
Und mit Stefan Pulz am Mikrofon. Guten Abend. Es gibt immer mehr Salafisten in Deutschland. Ende 2015 waren es wohl über 8000, schätzt der Verfassungsschutz, überdurchschnittlich viele davon in Bremen. Und ob Vereinsverbote, wie eben in den Nachrichten gehört, dagegen helfen, das muss man auch mal sehen. Oft sind es nach Orientierung suchende junge Menschen, die der radikale Islamismus besonders reizt. So haben Lehrer in Bremen häufiger von Problemen mit radikalisierten Jugendlichen berichtet. Und über sie, ihre Motive und Strategien dagegen wollen wir heute diskutieren bei Nordwestradio unterwegs. David Aufsess vom Beratungsnetzwerk KITAB. Sie beraten Betroffene, Angehörige zum Beispiel, wenn es um den radikalen Islamismus geht. Woran ist diese Radikalisierung festzustellen? Was tun solche Jugendlichen? Mit was für Verhaltensweisen sind sie da konfrontiert?
Also erstmal geht es um Jugendliche. Es geht um Jugendliche, die in dieser Gesellschaft aufwachsen und sich auch hier mit Entwicklungsaufgaben konfrontiert sehen. Und häufig oder eigentlich immer sind es Jugendliche, die in ihrem Leben und in ihrer Biografie Brüche erlebt haben. In der Familie, persönliche Brüche, in der Schullaufbahn, in der Ausbildung. Und ein häufiges Zeichen einer salafistischen Radikalisierung ist der Rückzug. Der Rückzug dieser Jugendlichen aus dem sozialen Umfeld, aus der Schule, aus dem Vereinsleben. Und das stellen wir häufig fest, dass diese Jugendlichen sich ein Stück weit isolieren, auch nach Hause zurückziehen und dann natürlich viel auch übers Internet kommunizieren und dann schwer erreichbar sind für Pädagogik, für die Schulen und für sonstige Angebote.
Gibt es denn auch Verhaltensweisen, die mehr nach außen auffallen, also gegenüber Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrern zum Beispiel?
Ja, ist einmal das Äußere. Also häufig äußert sich das im Tragen bestimmter Kleidung. Also ein Bart, ein langes Gewand für junge Männer, die Verschleierung bei Mädchen. Wobei das natürlich nicht immer ein Zeichen dafür ist, sondern bei Weitem nicht, dass das bedeutet, dass diese Person auch dieser Strömung angehört, dass sich in dieser Strömung orientiert. Aber wir stellen auch fest, dass die Jugendlichen sich positionieren und sagen, und andere, auch vor allem Muslime, jugendliche Muslime, für ihre Verhaltensweisen angreifen und sagen, ja, du bist kein richtiger Muslim, weil du das nicht machst. Du lebst den Islam nicht richtig, wie ich es tue. Oder auch andere Schüler aufgrund ihrer Verhaltensweisen, ihrer Lebensweise kritisieren oder auch ja abwerten.
Matthias Mörler ist Direktor am Schulzentrum Walle hier. Sie hatten oder haben hier mit mehr oder weniger radikalisierten Jugendlichen zu tun. Darüber ist in der Presse berichtet worden, vielleicht mehr berichtet worden, als Ihnen lieb war. Was genau haben Lehrer hier erlebt oder die Mitschüler?
Also zunächst einmal würde ich das bestätigen. Ich glaube, dass es zuerst ein Identitätsproblem ist und wird dann zum Salafismusproblem bei den Jugendlichen. Und es ist jetzt 2 Jahre genau her, als uns diese Welle erwischt hat und zum Teil auch überrollt hat. Sie haben das angedeutet. Wir hatten vor 2 Jahren, das waren 3 Jugendliche, die sich sehr radikal geäußert haben, also sehr stark antisemitisch geäußert haben, sehr stark homophob geäußert haben, sehr stark demokratiefeindlich geäußert haben und auch den Heiligen Krieg und das Sterben in diesem Sinne verherrlicht haben. Das hat uns sehr betroffen gemacht und wir haben dann aufgrund dieser Tatsache uns Hilfe geholt, indem wir zuerst die Bildungsbehörde informiert haben. Dann hat das die Presse mitbekommen und dann war die Welle da.
Wie das genau dann weitergegangen ist, was Sie an Hilfen geholt haben und was das möglicherweise schon bewirkt hat, darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Das Heilsversprechen Radikalität ist unser Thema heute und die Frage, warum Jugendliche sich von extrem religiösen Reizen blenden lassen. Außerdem diskutieren mit Emine Oos von DITIB, der Islamwissenschaftler Hasim Fuad und Helmut Kehlenbeck aus der Bildungsbehörde. Diskutieren wollen wir auch darüber, was dagegen getan wird, was dagegen getan werden kann, bei Nordwestradio unterwegs. Heute live aus der Aula des Schulzentrums Walle. Das Salafismusproblem in Deutschland, besonders in Bremen und hier speziell bei Jugendlichen, unser Thema heute bei Nordwestradio unterwegs. Hasim Fuad ist Islamwissenschaftler beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen. Eins mal vorweg, was, wie radikal, wie gefährlich ist Salafismus überhaupt?
Salafismus kann man zunächst einmal als Form des religiösen Fundamentalismus begreifen, vergleichbar auch in anderen Religionen. Hier eben eine fundamentalistische Strömung innerhalb des Islams, die zahlenmäßig keineswegs repräsentativ ist, die in der Eigenansicht allerdings sich selbst als die einzig wahren Vertreter des Islams darstellen. Die von Ihnen vermittelte Ideologie ist politisch aufgeladen und gemessen an den Maßstäben des deutschen Grundgesetzes als extremistisch zu bewerten, will sagen, Salafismus ist demokratiefeindlich, deswegen nicht per se militant. Allerdings beherbergt der Salafismus ein militantes Spektrum, was sich alleine daraus zeigt, dass alle bisher erfolgten Ausreisen aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak, 800 gegenwärtig an der Zahl, im salafistischen Milieu verhaftet waren. Und damit sieht man sozusagen diese Dynamik zwischen nicht gewaltbereiten und gewaltbereiten Spektrum. Dieser Form des religiösen Fundamentalismus, die sich vor allem in der muslimischen Diaspora und somit auch in Deutschland als Jugendkultur manifestiert.
David Aufsäß vom Beratungsnetzwerk KITAB, wenn wir uns die Lebenssituation jetzt solcher radikalisierten Jugendlichen ansehen, gibt es da Typisches, was man benennen kann, also Herkunft, familiäres Umfeld, Staatsangehörigkeit, Alter, wo man sagen kann, das ist typisch für Radikalisierung oder für eine Anfälligkeit dafür?
Also Hasim Fuad hat es ja gerade schon gesagt, es geht um eine Jugendkultur. Und Jugendkultur oder Subkulturen sind immer meiner Ansicht nach milieuübergreifend, schichtübergreifend und auch herkunftsübergreifend. Das heißt, wir dürfen keinesfalls davon ausgehen, dass das jetzt ein reines Problem muslimischer Jugendlicher wäre, die sich dem Salafismus zuwenden. Sondern das spricht, das ist ein Angebot, ein sinnstiftendes Angebot für ganz spezifische Entwicklungsaufgaben, denen sich Jugendliche gegenübersehen. Also das ist in der Gesellschaft, und das sieht, glaube ich, jeder, die auch unglaubliche Herausforderungen und auch Risiken für diese Jugendlichen, wie die Suche nach Ausbildung, Arbeitsplatz, was ist meine Zukunft, wie will ich leben, wie gestaltet sich die Zukunft im 21. Jahrhundert. Das sind Fragen, die Jugendliche beschäftigen. Und die Inhalte, die auf sie einprasseln über das Internet, die können für Verwirrung sorgen. Und sinnstiftende Angebote sprechen erstmal so jeden Jugendlichen an.
Ja, nun liegt ja nahe, dass eher muslimische Jugendliche auf die Idee kommen, zum Salafismus zu gehen, wenn sie sich radikalisieren. Gibt es denn Informationen darüber, wie hoch ist der Anteil zum Beispiel von Konvertiten oder auch wie groß ist der Anteil von Mädchen oder Frauen?
Da würde ich gleich gerne Hasim Fuad bitten, die Zahlen zu nennen. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, dass spezielle Moment für muslimische Jugendliche, dass sozusagen den Salafismus vielleicht attraktiv macht, ist dass es eine Diskriminierung gibt. Dass es Diskriminierungserfahrungen, Ausgrenzungserfahrungen gibt, die jugendliche Muslime in unserer Gesellschaft erfahren. Und wo dort gesagt wird, okay, du wirst hier nicht richtig akzeptiert, du wirst hier nicht richtig angenommen, hier kannst du ein richtiger Muslim sein und hier kannst du dazugehören, unabhängig von deiner Herkunft, unabhängig deiner Religion und sozialen Herkunft auch.
Zu den Ausgrenzungserfahrungen werden wir später noch kommen, aber jetzt nochmal die Frage weiterreichen an Hasim Fuad. Der Anteil der Konvertiten, der Anteil der Frauen, um ungefähr mal eine Einschätzung zu kriegen, wer ist das eigentlich?
Die Frage ist, ob man in diesem Kontext überhaupt von Konvertiten sprechen kann, denn letzten Endes sind alle Jugendlichen Konvertiten. Selbst die, die aus einem muslimischen Umfeld kommen, haben meistens sehr wenig Praxiserfahrung in Sachen gelebter Religion und sind somit genauso wie die Jugendlichen ohne religiösen Hintergrund meistens religiöse Analphabeten. Wir haben Personen mit und ohne Migrationshintergrund im nichtmuslimischen Bereich, also auch Russlanddeutsche beispielsweise. Und wenn man jetzt das ursprünglich nicht muslimische Umfeld betrachtet, sind es ungefähr 20%. Und was die Anzahl der Frauen betrifft, so ist es ungefähr in einem Verhältnis von 30-70.
Emine Urus, Sie sind Geschäftsführerin von DITIB, Bremen-Niedersachsen, aktiv im Leben rund um Ihre Moschee, in Ihrer Moschee. Woran erkennen Sie, wenn das Jugendliche in Richtung Radikalität abzudriften drohen?
Es ist selten, dass wir sie eher im Umfeld denn von Moscheen sehen. Eher werden wir in Moscheen aufmerksam gemacht durch andere Jugendliche zum Beispiel, die aktiv in den Moscheegemeinden sind und dann von ihren Erfahrungen in der Schule oder im Berufsleben erzählen. Denn wenn sie in den Moscheen wären, dann fällt das sofort auf.
Also woran fällt das auf?
Also optisch nicht. Das muss hier klargestellt werden, weil es gibt ja auch gerade so einen Modetrend von Männern, die Bart tragen. Und wir haben mal den Fall gehabt, dass eine Lehrerin bei uns dann angerufen hat und gesagt hat, mein Schüler trägt jetzt ganz lang Bart, muss ich mir Sorgen machen. Die Frage und die Sorge ist berechtigt, abgesehen davon. Aber man darf das natürlich optisch nicht. Es sind eher so die Verhaltensweisen. Zum Beispiel, wenn er äußerst Kritik ausübt. Wir machen ja auch Bildungsangebote in den Moscheegemeinden. Wenn zum Beispiel ein Seminar ist zum Thema Kopftuch, Ne? Und das merkt man dann an den gezielten provokativen Fragen. Man weiß eigentlich, diese Fragen kommen nicht von diesem Jungen. Das heißt, oder von diesem Mädchen. Das heißt, sie muss von irgendwo Informationen haben, die halt nicht aus den Moscheegemeinden kommt, die nicht von den Religionsgelehrten sind oder von den Jugendleitern aus der Gemeinde. Und das sind dann auffällige Fragen, wo man dann hören muss und diese Signale hören muss und da mal wieder nachhaken. Manchmal sind es nur wirklich Neugierde, das muss man auch sagen, dass es Neugierde ist, weil halt auch die Medien eine große Rolle spielen, weil das Internet, die Social Medias eine Rolle spielen und da kann jeder verlinkt, ist da jeder mit jedem verlinkt und das sind dann Sachen, die in den Köpfen der Jugendlichen schwirren. Wir sind froh, wenn sie auf uns zukommen und uns fragen, anstatt noch weiter im Internet rumzusurfen und da ihre Informationen zu holen.
Helmut Kellenberg ist Referent für interkulturelle Angelegenheiten bei der Bildungsbehörde in Bremen. Was bekommen Sie in der Behörde von all dem mit? Welche Fälle werden Ihnen gemeldet, berichtet?
Wir bekommen sehr, sehr relativ viel mit darüber, was in den Schulen passiert, über die auch die Meldepflicht im Sinne von besonderen Vorkommnissen, über Schulleitung und natürlich über die Beratung und Begleitung der Schulaufsicht der einzelnen Schulen. Da erfahren wir doch relativ viel und es ist deutlich, dass wir im Vergleich der letzten Jahre deutlich mehr Meldungen auch von Schulen haben.
Wie bewerten Sie das?
Denn das ist durchaus besorgniserregend. Das ist ja dann die Frage, inwieweit ist ein größeres Bewusstsein da entstanden? In diesem Bereich gibt es mehr reale Vorfälle ernstzunehmender Art. Das ist in der Tat so. Da sind wir eben halt ressortübergreifend sehr eng vernetzt und arbeiten entsprechend auch zusammen. Und das, was uns eigentlich oder mir aus meiner Rolle mehr auch Sorge macht, ist eben halt das, was man so beschreiben könnte mit dem letzten Veranstaltung beim Landesinstitut an den Grenzen der Toleranz. Also Jugendliche oder Kinder oder Eltern, die die Grundwerte von Schule radikal in Frage stellen.
Ein bisschen Ursachenforschung. Warum radikalisieren sich Jugendliche? Was treibt sie hin zum Salafismus? Ist die Erklärung, es sei erlebte Diskriminierung, wirklich schon das Ganze? Welche Rolle spielt das? Darüber diskutieren wir gleich hier bei Nordwestradio unterwegs. Der Salafismus und seine Ursachen, unser Thema jetzt bei Nordwestradio unterwegs. Emine Oos, Geschäftsführerin von DITIB, auch wenn die Mehrheit der Muslime in Deutschland nicht radikal, sondern durchaus friedfertig ist, berufen sich die Radikalen immer wieder auf den Koran, behaupten sogar, sie würden, nur sie würden die reine Lehre vertreten. Was halten Sie denen entgegen?
Ja, extreme christliche Strömungen berufen sich auch auf die Bibel. Die AfD beruft sich auf die demokratischen Grundwerte.
Ist schon klar, aber was sagen Sie, wenn Sie mit so einer Argumentation konfrontiert werden? Wie argumentieren Sie da? Wie läuft so ein Gespräch, so eine Diskussion dann ab?
Ja, also man muss das differenzieren. Ne? Herr Fuhrt hat es ja gerade gesagt, das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Randgruppe, die halt den Islam und den Koran falsch eben aus meiner Sicht natürlich auslegen. Das ist eine extrem theologische Auseinandersetzung und Diskussion. Und
Sie meinen, das würde ich jetzt nicht verstehen?
Nicht nur Sie, sondern ich auch nicht, weil ich von Haus aus Juristin bin und da streiten sich auch hochrangige Theologen drum. Und von daher, man muss halt gucken, man muss halt natürlich diesen Menschen sagen, weil das der Islam auch sagt und auch der Koran sagt das, man muss sich natürlich den Grundsätzen der Religion anpassen, wenn man daran glaubt, ne? Und muss dann gucken, in welcher Umgebung man lebt. Man kann zum Beispiel auch in Deutschland nicht nach der Scharia leben oder sagen, ich habe ein Grundrecht Artikel 4, das ist die Religionsfreiheit. Ich bin jetzt frei darin, die Scharia zu leben und widersetze mich dann dem Grundgesetz und der Landesverfassung und dem bremischen Schulgesetz und so weiter. Das funktioniert nicht. Der Islam sagt auch klar, natürlich musst du dich dann deinem Umfeld dann anpassen in deinem Ausüben deiner Religion.
Ne? Okay, ja, mit reinen Diskussionen ist möglicherweise das auch nicht wirklich zu beeinflussen. Hasim Fuad, Islamwissenschaftler beim Verfassungsschutz in Bremen. Eignet sich der muslimische Glaube besonders für Radikalisierung mehr als andere? Also man könnte ja jetzt argumentieren, in der Anfangszeit war er eng mit Krieg und Eroberung verbunden, verknüpft.
Wenn man den Blick auf die Geschichte wirft, alle Religionen betreffend, aber auch die Gegenwart, stellt man fest, dass letzten Endes jede Religion das Potenzial bietet, für militante Zwecke benutzt zu werden. Sie haben gegenwärtig beispielsweise militante buddhistische Gruppen in Myanmar, die Jagd auf Muslime machen. Sie haben nach wie vor auch in Afrika wiederum christliche Gruppen, die militant auftreten. Aber sie haben natürlich auch ein Gewaltpotenzial, das sich momentan im Islam entfaltet. Das aber mit sehr konkreten politischen Konflikten in der Region, vor allem der arabischen Region, verbunden ist. Und zur Deutung dieser Konflikte ist eine religiöse Lesart dieser Konflikte meistens nicht hilfreich. Die Ursachenforschung sollte dort ansetzen, wo die konkreten sozialen, politischen, ökonomischen Ursachen der jeweiligen Konflikte liegen. Das ist egal, ob ich den Nahostkonflikt analysiere oder den Nordirlandkonflikt. Die reine Sichtweise durch die Brille der Religion hilft mir zur Analyse dieser Konflikte nicht weiter.
Und das sind ja nun Konflikte, mit denen die Jugendlichen, über die wir jetzt reden, die Jugendlichen hier allenfalls sehr mittelbar zu tun haben. David Aufsess, was gewinnen denn Jugendliche mit ihrer Hinwendung zum radikalen Islamismus?
Der Begriff Konflikt ist gerade schon gefallen in einem anderen Zusammenhang, aber auch diese Jugendlichen befinden sich in einem Konflikt, in einem inneren Entwicklungskonflikt. Und mit den Brüchen, die sie erlebt haben, mit den Schwierigkeiten, denen sie sich gegenübersehen, den Herausforderungen, hat der Salafismus bestimmte Angebote. Und wie ich schon gesagt habe, sinnstiftende Angebote sind da ganz besonders wichtig für eine Jugend, die sich diesen Herausforderungen gegenüber sieht. Da ist das Stichwort Orientierung, Zugehörigkeit, ein ganz klares Rollenbild von Männern wie für Frauen, ganz klare Vorschriften, klare Regeln, eine Einteilung der Welt, die relativ einfach ist, die in Gut und Böse und beziehungsweise auch Muslime und Nicht-Muslime einteilt oder wahre Muslime und Nicht-Muslime und Ungläubige. Und das ist für Jugendliche eine Vereinfachung, die schon sehr attraktiv ist, die es sehr interessant macht, ja.
Matthias Möller, Direktor hier am Schulzentrum Bremen-Walle. Kann man eigentlich unterscheiden, was jetzt wirklich so eine Überzeugung ist auf der Sinnsuche oder was einfach nur eine Provokation ist, weil man einfach nur denkt, da kann ich mit ein paar Sprüchen meinen Lehrer, meine Lehrerin besonders gut provozieren?
Das ist eine schwere Unterscheidung. Ich glaube, man bekommt das nur raus, wenn man sich die Zeit nimmt, mit dem Jugendlichen auch zu reden und ihn auch als Menschen ernst zu nehmen. Das ist sehr wichtig, damit es auch nicht zu diesen Ausgrenzungen kommt. Und das Gespräch zu suchen und die Frage zu stellen, was bewegt dich da? So. Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht. Ich glaube, das ist im Alltag und auch im schulischen Alltag sich häufig vermischt.
Helmut Kehlenbeck, diese Sinnsuche, von der wir gehört haben, zeigt das in einer gewissen Weise auch eine Schwäche unserer westlichen Gesellschaften, dass wir zunehmend für Materialismus stehen, könnte man sagen, auch für Entsolidarisierung, dass wir so wenig Sinn anbieten können?
Oh, das ist aber eine große Frage jetzt für einen Vertreter aus der Schulbehörde.
Da sollte sich jeder Gedanken drüber machen.
Ja, das tun wir schon. Wir haben natürlich eine sinnstiftende Gesellschaft und so wie wir Schule betreiben und die Gesellschaft betreiben, hat das ja auch Regeln und eine Logik. Natürlich haben wir möglicherweise eine Schwachstelle im Sinne von dem Sinnsuchen. Also was ist das Leben und die Auseinandersetzung damit? Aber wir stellen aber dann auch in den Konkreten häufig fest, dass diese Auseinandersetzung, die wir dann anbieten in der Schule, also die von Lehrkräften angeboten wird, dann häufig dann auch gar nicht so wahrgenommen werden kann und wahrgenommen werden will.
Matthias Möller.
Ich glaube, bei der Frage nach der Sinnsuche müssen wir alle demütiger sein. Wir können nicht anderen Menschen Sinn vermitteln. Sinn kann der Mensch nur selber finden. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, in denen es möglich ist und besser ist, Sinn zu finden. Und da muss Schule, da muss Gesellschaft, da müssen die Moscheeverbände eine Menge tun. Da tun wir alle noch nicht genug. Da müssen wir Lehrpläne entrümpeln. Das, was wir da tun, ist eigentlich fahrlässig. Stoff reinzubringen und nichts für eine Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das finde ich unverantwortlich. Es sind teilweise noch Pläne von 1823, das darf man nicht vergessen, nach denen wir unterrichten. So, das ist das eine. Und dann müssen wir eben ins Gespräch kommen und dann müssen wir eben gucken, was können wir für Rahmenbedingungen schaffen, indem es möglich ist, selber eine Antwort auf die Fragen zu finden, die das Leben mir stellt, jeden Tag wieder. Und das ist Aufgabe von Schule, das ist Aufgabe, also die Begleitung ist Aufgabe von Schule, aber den Sinn selber muss jeder eigene für sich finden.
David Aufsess?
Ja, also gerade ist überall der Ruf nach Prävention und wie ist dieses Phänomen und wie ist diese Entwicklung aufzuhalten oder was für Angebote kann man den Jugendlichen schaffen? Es geht um Basisarbeit und die Basisarbeit findet an den Schulen statt, die findet in den Kitas statt, die findet in den Vereinen statt und wenn wir die Entwicklung haben, dass gekürzt wird in diesen Bereichen und dass Lehrer weniger Zeit haben für ihre Schülerinnen und Schüler, dass Vereine weniger Zeit haben für Sportangebote und so weiter und so fort, dann bricht uns die Basis weg und dann helfen auch keine Leuchtturmprojekte, wo sich zwei Leute für eine ganze Stadt um diese Jugendlichen kümmern sollen.
Hasim Fuad, eine Frage noch, wo wir bei der Ursachenforschung sind. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle für die Faszination des radikalen Islamismus haben zum Beispiel die militärischen Erfolge des IS gespielt und die Propaganda, die damit gemacht worden ist?
Die Propaganda hat sich über die letzten Jahre sehr professionalisiert. Die Videos sind jederzeit und überall erhältlich im Internet und sie sind qualitativ hochwertig und sie sind insbesondere A, auf deutscher Sprache verfügbar und B, teilweise mit Protagonisten, die selbst aus Deutschland entstammen. Das ist natürlich ein Faktor, der eine Sogwirkung entfaltet, die wir zuvor nicht hatten. Allerdings sehe ich nach wie vor das Internet eher als Vermittler von Ideologie und nicht als radikalisierender Faktor per se. Die Gründe für die Radikalisierung liegen dann doch eigentlich immer in individuellen, persönlichen Brüchen, die erst eine kognitive Öffnung ermöglichen, die diese Inhalte attraktiv macht.
Was man denn nun tun kann gegen die Radikalisierung von Jugendlichen? Teilweise ist es schon angesprochen worden, aber wir werden da gleich noch weitersprechen hier bei Nordwestradio unterwegs. Was tun gegen die Radikalisierung von Jugendlichen? Die Hinwendung zum Salafismus, unser Thema jetzt bei Nordwestradio unterwegs. Matthias Möller, Direktor hier im Schulzentrum Bremen-Walle. Nachdem hier Jugendliche mit Frauen, mit homosexuellen feindlichen Äußerungen aufgefallen sind, haben Sie sich entschlossen, ein Präventionskonzept zu erarbeiten. Wie weit ist das? Wie sieht das aus?
Ich möchte gerne noch eine Sache sagen. Ich hatte ja vorhin angedeutet, es waren 3 Schüler und 2014 war das. Wir waren erschrocken über die Form der Radikalität und worüber wir auch erschrocken waren, ist, dass diese Aussagen auf eine Kultur gefallen sind in den Klassen, die nicht den Widerspruch provoziert haben, sondern das war ein Hinnehmen. Und da haben wir gesagt, das geht so nicht. Also das haben wir beim Thema Rechtsradikalismus ist es ganz klar, Common Sense zu sagen, das geht nicht. Aber immer dann, wenn eine, so war es unser Eindruck, wenn etwas provokativ geäußert wird, was für mich gar nicht unbedingt religiös ist, aber was einen religiösen Anschein hat, dann führt das zu so einem Reflex häufig bei Lehrerinnen und Lehrern und bei Mitschülerinnen und Mitschülern des Schweigens. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, da muss man hingucken. So, das will ich nochmal sagen. Wir haben hier Schüler und Schülerinnen aus 42 Ländern und ich finde diese Vielfalt sehr gut, sehr bereichernd für alle und das macht auch dieses Schulzentrum aus.
Also, okay, Präventionskonzept.
Ja. So, und jetzt muss man gucken, was sind die Ursachen, die wurden genannt. Das eine ist Identitätskrise, die zum Salafismus führen kann. Das andere sind Brüche in den Bildungsbiografien. Dann kommt hinzu Unwissenheit. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte so. Die Unwissenheit versuchen wir darüber zu klären, dass wir diese Thematik, Nahostkonflikt zum Beispiel und andere, die genannt werden, in den Unterricht integrieren. Wir versuchen die Frage der Identität mit einem Peer-to-Peer-Ansatz sozusagen mit den Jugendlichen zu diskutieren, zu reflektieren. Das haben wir zum Beispiel mit Herrn Aufsitz gemacht und wir haben das aber auch mit den Heroes gemacht, also andere Konzepte des Peer-to-Peer-Ansatzes. Also das heißt, dass jemand aus der eigenen Peer-Group mit den Jugendlichen reflektiert, welches Verhalten zeigt er da und was ist zum Beispiel die Frage der Ehre. Das ist immer deutlich besser, als wenn das Lehrerinnen und Lehrer tun, die an der Stelle zu weit weg sind.
Wenn solche Vorfälle öffentlich werden, wie die 3 Fälle oder Personen, um die es da ging, sind die Schulen da eigentlich immer sehr besorgt um ihren guten Ruf und wollen das eigentlich lieber unter der Decke halten?
Ja, das haben wir sehr lange diskutiert, hier im Haus auch. Und wir haben aber gesagt, dass wir davon ausgehen, dass das ein Phänomen ist, was sich an allen anderen Schulen auch abspielt. Genauso wie Gewalt, Raub, andere Delikte. Und die Augen davor zu verschließen und so zu tun, als wenn das an meiner Schule nicht wäre, damit mir bloß niemand hier abhanden kommt und diese Schule nicht mehr anwählt, das ist weltfremd. So, und dass es unter Menschen immer auch Konflikte gibt, ist auch klar. Und wir müssen das angehen und müssen eben sagen, wir wollen hier friedlich zusammenleben. Wir wollen uns gegenseitig respektieren und achten. Und wir wollen demokratisch miteinander leben. Und deswegen muss es dann thematisiert werden, wenn der Vorfall da ist. Egal welcher Vorfall, egal von wem, egal ob es rechtsradikale Tendenzen sind, linksradikale Tendenzen, also salafistische, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um das Miteinanderleben in der Gesellschaft und in der Schule. Und das muss thematisiert werden.
David Aufsitz, soll man solche Probleme öffentlich machen?
Man kann sie öffentlich machen, ja. Ich will nochmal aufgreifen, was Herr Möller gesagt hat. Und zwar, die Frage, was wollen wir eigentlich erreichen mit Prävention? Oder was will Schule erreichen? Was will Jugendhilfe? Was will Jugendarbeit eigentlich erreichen? Und welche Jugendlichen oder welchen Charakter erwarten wir uns eigentlich von Jugendlichen? Welchen wollen wir fördern? Das ist ja eigentlich die Grundfrage, die wir uns hier stellen. Also wir haben das Bild, wir haben das Idealbild eines Jugendlichen, der reflektiert, sich mit der kulturellen Vielfalt, politischen Vielfalt, sozialen Vielfalt einer Einwanderungsgesellschaft auseinandersetzen kann, will und diese auch als Stärke sieht und nicht als Schwäche oder als beängstigend begreift. Und diese Auseinandersetzung zu stärken, das ist die Aufgabe von Präventionsarbeit, das ist die Aufgabe auch von Schule, das ist die Aufgabe von Jugendarbeit. Und da versuchen wir, Auseinandersetzung zu fördern unter den Jugendlichen, Diskussion zu stärken, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen, mit den Fragen der Identität. Also wie will ich leben? Was sind eigentlich meine Ziele im Leben? Was ist meine Vorstellung einer Gesellschaft? Welche Rolle spielt aber auch die Religion, aber auch ganz andere Einstellungsmerkmale? Und das ist, glaube ich, die wichtige Frage, die wir uns stellen. Was haben eigentlich Jugendliche für Ziele und was wollen wir eigentlich von ihnen?
Wenn Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, wenn Sie so in der Öffentlichkeit auch die Meinung vertreten, dass Radikalisierung auch eine Reaktion oder vor allem eine Reaktion auf erlebte Diskriminierung, auf Ausgrenzung ist, liefern Sie damit nicht auch einen Vorwand, eine Unterstützung, eine Opferrolle? Ich bin nur so, weil die Gesellschaft so schlecht zu mir ist.
Ja, auch da ist es wieder ganz wichtig, das muss ja in Beziehung passieren. Das ist kein einfaches Argument oder keine einfache Aussage, die man so hinstellt und derer sich die Jugendlichen dann bedienen, sondern da geht es um eine wirkliche Auseinandersetzung. Wo sind Diskriminierungserfahrungen vielleicht passiert? Und welche Rolle haben sie gespielt für den Jugendlichen, für den Einzelnen? Weil es geht immer um Einzelfälle. Und ich will noch mal ganz kurz was zum Begriff der Radikalität sagen. Also Radikalität ist per se erstmal nichts Negatives, sondern es geht darum, Veränderungen einzufordern. Und es geht darum, eine Position sehr stark zu vertreten und da auch gesellschaftliche Veränderungen zu fordern. Das ist ja erstmal was Positives, dass Jugendliche das wollen und auch eine Position einnehmen und die auch vertreten. Und dann geht es darum, auch Auseinandersetzungen von ihnen einzufordern. Also Reflexion, sich auch die Meinung zu vertreten und aber auch bereit zu sein, sie zu reflektieren und sich damit selber auseinanderzusetzen und auch mit den Gleichaltrigen, mit Mitschülerinnen und Mitschülern.
Helmut Kehlenberg von der Bildungsbehörde, können Sie was sagen darüber, welche Erfahrungen es bislang in Bremen mit Präventionsmaßnahmen gibt, auch mit welchen konkreten Maßnahmen?
Ja, wir haben sehr gute Erfahrungen mit den ganzen Fachtagen, die wir über das Landesinstitut für Schule angeboten haben. Das hat, glaube ich, sehr viel an positiven Impulsen für die Schule gesetzt. Wir haben uns sehr stark innerhalb der Behörde auch zusammengesetzt, sowas wie die Beratungsstellen wie KITAP, sie haben eine extrem hohe Bedeutung und wir sind jetzt zurzeit in der Vorbereitung in Zusammenarbeit mit einem Berliner Verein, wie wollen wir leben, diese Präventionsansätze noch mehr in Schule zu forcieren und Schulen zu ermuntern, in dem Bereich zu arbeiten.
Das Thema des letzten Fachtages war Salafismus und Islamophobie als Herausforderung in der Schule. Ist das inhaltlich sinnvoll, Salafismus und Islamfeindlichkeit zusammenzurühren oder ist das eher einer Political Correctness geschuldet?
Wir haben das sehr intensiv über das Landesinstitut vorbereitet und es war durchaus eine zwingende Logik, das gemeinsam zu denken und gemeinsam so in diesem Fachtag zu thematisieren. Und die Resonanz, die wir auf diesen Fachtag hatten, hat uns auch in dieser Grundausrichtung der Veranstaltung überzeugt.
Salafismus an Schulen, Salafismus bei Jugendlichen, unser Thema gleich hier bei Nordwestradio unterwegs. Nordwestradio unterwegs, heute live aus dem Schulzentrum Bremen-Walle, wo vor 2 Jahren einige Jugendliche mit radikal-islamistischen Frauen mit demokratiefeindlichen Äußerungen aufgefallen sind. Und jetzt wollen wir mal dem Publikum Gelegenheit geben, dazu zu Wort zu kommen, mit Einschätzungen, Anmerkungen, möglicherweise eigenen Erfahrungen zu dem Thema. Ich habe hier eine Wortmeldung. Sagen Sie eben kurz Ihren Namen.
Emke Emken, mein Name. Ich komme aus der Berufsbildung. Und ich habe eine Frage an Herrn Aufsess, die mich jetzt beschäftigt. Sie haben vorhin gesagt, dass der Zulauf zu den Salafisten auch darin begründet liegt, dass die Salafisten mit ganz einfachen Regeln die jungen Leute zu sich rüberziehen. Heißt das für uns in Konsequenz, dass es eine Sehnsucht bei jungen Leuten gibt, wieder klare Regeln vorgesetzt oder zu haben, die dann auch verlässlich von allen Beteiligten, das heißt also von Lehrern, Eltern, eingehalten werden. Und Herr Möller hat ja vorhin mal gesagt, dass ein Grundproblem auch darin liegt, dass wir die Kinder mit irrsinnig viel Stoff vollpumpen und dass eben nicht alle dann diese klaren Regeln auch für sich mal definieren können.
Ich reiche die Frage mal weiter an David Aufsess. Heißt das auch möglicherweise, brauchen wir mehr Regeln?
Also auch das wieder ist eine sehr umfassende und auch eine interessante Frage. Ich glaube, man muss noch mal sehen, es geht wirklich um spezielle Jugendliche, die sich dieser Strömung zuwenden und in diese Gruppen oder die sich dem Salafismus zuwenden. Das heißt, das sind Jugendliche, bei denen das Bedürfnis nach einer Vereinfachung und auch einer ganz strikten Gestaltung des Tagesablaufs nach in dem Fall sozusagen religiös festgelegten Vorschriften und Geboten gewünscht wird, das ist sicher bei weitem nicht bei allen Jugendlichen, sonst wären ja viel mehr Jugendliche in diesen Gruppen oder in dieser Strömung vertreten. Aber die Vereinfachung ist in einer, wie schon gesagt, sehr komplexen Welt, der sich die Jugendlichen gegenüber sehen, sicherlich ein Wunsch, der geäußert wird, auf jeden Fall, oder der interessant erscheint.
Matthias Möller, Direktor hier im Schulzentrum. Mehr Sehnsucht nach Regeln oder Sehnsucht nach mehr Regeln?
Ich würde das gerne nochmal einen psychologischen Blick drauf werfen. Ich glaube, es gibt so Grundthemen, die jeder Mensch hat. Und eins dieser Grundthemen, je nach Ausprägung, ist, habe ich Struktur zu leben? Habe ich Sicherheit zu leben? Und ein anderes Thema ist, mag ich leben? Mag ich in Beziehung treten zu anderen? Ein drittes Thema ist, mag ich so sein, wie ich bin? Kann ich selbst sein? Und das vierte ist diese Frage nach dem Sinn. Und das, was Sie angesprochen haben, wenn ich ein Thema habe, und das haben eben viele Jugendliche, diese Orientierungslosigkeit. Und das wird natürlich, da ist eine Sehnsucht da, regel mir das irgendwie, weil meine Strukturen in Frage kommen. Kann ich in dieser Welt, in der ich bin, so sein? Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wo komme ich her, welche Identität habe ich? Also das ist ja so, wenn wir Jugendliche fragen, mit Migrationshintergrund, wo kommt ihr her? Dann ist häufig nicht die Antwort meinetwegen aus Walle, Findorf oder Gröpeling, sondern aus der Türkei, aus Syrien. Also das zeigt ja auch, dass es häufig auch so ein Dasein zwischen Welten ist. Also, und ich glaube, dass man dann natürlich, wenn das ein Thema ist, auch sich nach Regeln sehnt. Und da sind wir genau bei der Frage.
Minios, Regel, Sehnsucht, haben wir ein Angebot?
Ich bin ja neben meiner hauptamtlichen Funktion ehrenamtlich auch die Vorsitzende eines Trägervereins, auch für ein Beratungsnetzwerk im Nachbarbundesland in Niedersachsen. Und die Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen in den Gemeinden oder mit der Jugendarbeit, ich komme ursprünglich auch aus der Jugendarbeit, hat gemerkt, wir haben ja eben gerade von Brüchen, jeder hat hier von Brüchen erzählt, Brüchen in der Gesellschaft, in der Familie, Schule, dass da immer eine Leitfigur gefehlt hat, ne? Dass man keinen Kontakt zu Vater oder Mutter hatte oder dass man versucht hat, wirklich was zu machen. Was pädagogisch draus gemacht werden kann, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Kann man den Eltern mehr abverlangen oder muss man denen oder ist das in einigen Fällen nicht sinnvoll?
Ja, das muss man im Einzelfall wirklich betrachten. Aber es ist immer eine Leitfigur da. Also man sieht es an den radikalisierten Jugendlichen, dass die immer nach was suchen, auf der Suche sind. Und es gibt immer eine Person, die ihnen genau sagt, was ihnen fehlt. Also die, vielleicht kann man das so dann abstrakt deuten, was sie, was der Herr aus dem Publikum gesagt hat. Klare Regeln, weiß ich auch nicht, Curriculum bis dann das zu Ende machen und den Artikel oder die Lektion bis dann, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber es ist wirklich da, dass ein gewisses Leitbild gegeben wird, dass bestimmte wirklich Gesetze und also Regeln gegeben werden und die Jugendlichen macht das glücklich.
Eine ganz kurze Frage noch. Es gibt den Vorwurf, die meisten Moscheeverbände hätten auch verschlafen, sich auf die neue Generation einzustellen. Also, dass zum Beispiel die Imame, die aus der Türkei nach Deutschland kommen, die Lebenswelt der Jugendlichen hier überhaupt nicht kennen. Ist das ein Teil des Problems? Ist da was versäumt worden?
Jein. Das ist, wir haben wieder, ich wiederhole mich aber gerne, wir haben gemerkt, dass es kein theologisches Problem ist. Das heißt, natürlich sprechen die Imame aus Drittländern, zum Beispiel aus der Türkei, wie bei der DITIB, nicht alle Jugendlichen an. Ne? Aber die Aufgabe eines Imames ist auch der religiöse Dienst in der Gemeinde. Und Jugendarbeit ist pädagogische Arbeit. Das heißt, es wäre wichtig, zum Beispiel in den Gemeinden Pädagogen zu haben oder Fachmenschen zu haben. Das Problem hierbei ist aber, wer bezahlt diese Leute? Also die Moscheegemeinden finanzieren sich ausschließlich von Mitgliedsbeiträgen und die sind minimal, die sind nicht so hoch wie die Körperschaftssteuer und durch Spenden. Und das ist das Problem, das gerade herrscht. Also wir würden natürlich gerne machen, also dass wir sagen auch, wir haben viel einiges versäumt. Der Landesjugendverband Bremen ist jetzt Mitglied im Landesjugendring Bremen. Und deshalb kann man sagen, wir können da wieder neue Ressourcen und auch neue Netzwerke aufbauen.
Was bringt Jugendliche zum Salafismus? Wie können wir das verhindern? Das ist weiter unser Thema gleich hier bei Nordwestradio unterwegs. Salafismus an Schulen, Salafismus bei Jugendlichen, unser Thema heute bei Nordwestradio unterwegs. Matthias Möller, Direktor am Schulzentrum hier in Bremen-Walle. Was erwarten Sie für die nähere oder auch fernere Zukunft? Wird das Thema Radikalisierung und Salafismus uns eher noch mehr beschäftigen oder in den Hintergrund treten?
Es wird uns mehr beschäftigen, dass Jugendliche immer stärker nach Identität suchen. Das wird uns mehr beschäftigen. Ob das sich in Salafismus äußert oder anderen, das kann ich nicht sagen.
Asim Fuad, Islamwissenschaftler beim Landesamt für Verfassungsschutz. Wir haben jetzt mehrfach über Beratung, über Prävention gesprochen. Haben wir überhaupt genug Mittel dafür?
Also wir sind in Bremen schon relativ weit gekommen über die letzten Jahre. Es existiert einiges. Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Das Allerwichtigste ist, dass kurzfristig die Beratungsstelle Kita-Ab durch Landesmittel entfristet finanziert wird.
Helmut Kehlenbeck ist in der Bildungsbehörde zuständig für interkulturelle Angelegenheiten. Kann, muss, sollte die Bildungsbehörde oder auch die bremische Politik insgesamt noch etwas besser machen? Vor allem auch vielleicht mehr Mittel bereitstellen?
Also zum einen ermuntern wir ja Schulen in jeder Sekunde im Unterricht oder im Schulleben demokratische Regeln zu leben. Das ist sozusagen ein Grundauftrag von Schule. Und wir haben jetzt über Herrn Aufsitz sehr plastisch dargestellt bekommen, wie sinnvoll und wichtig Präventionsarbeit ist. Und aus diesem Grund ist es natürlich ausgesprochen sinnvoll, wenn es ein gutes Begleitsystem, ein Unterstützungssystem für Schulen gibt, das auch entsprechend ausgestattet ist.
Emine Oğuz, Geschäftsführerin der Islamischen Religionsgemeinschaft DİTİB. Kann DİTİB noch mehr tun, Dinge besser machen?
Ja, aber es haben ja viele schon gesagt, wenn genügend Mittel auch uns zur Verfügung gestellt werden, dann machen wir das nämlich auch gerne.
Okay, auch da fehlt es hin und wieder am Geld. David Aufsess vom Beratungsnetzwerk Kitab, Sie haben das Schlusswort. Wenn man Jugendliche vor einer Radikalisierung bewahren will, was von allem, worüber wir gesprochen haben, ist das Wichtigste?
Ich würde drei Stichworte nennen: Beziehungsarbeit, Beziehung, Auseinandersetzung und eigene Position und eigene Haltung.
Und das war's für heute bei Nordwestradio unterwegs. Vielen Dank an alle, die hier mitdiskutiert haben. Die Diskussion von heute können Sie wie immer im Internet nachhören unter nordwestradio.de. Ich bin Stefan Puls. Danke, tschüss, einen schönen Abend.